Wir haben es gehört gerade. Heute begehen wir den Totengedenksonntag oder den Ewigkeitssonntag. Und du hast einiges dazu erklärt. Ich will das jetzt nicht fortführen, sondern ich will einfach mal versuchen, diese beiden Begriffe ganz unbefangen zusammenzubringen. Totengedenken und Ewigkeit. Wir denken also heute daran, dass unser Leben auf dieser Erde nicht unendlich, sondern endlich ist. Wir denken an unsere Toten, an Menschen, die vor uns und mit uns gelebt haben. Vor allem stehen uns die vor Augen natürlich, die wir geliebt haben, mit denen wir besonders verbunden waren, die uns wichtig waren. Das sind Verwandte, Freunde, es können aber auch Lehrer sein oder dann Politiker, Schauspieler, Arbeitskollegen, Patienten, Menschen, die wir gekannt haben, die uns irgendetwas bedeutet haben. Und einen Augenblick machen wir uns vielleicht auch die große Menge aller Menschen bewusst, deren Leben vor uns vollendet wurde. Wie lässt sich nun dieses Gedenken mit Ewigkeit in Verbindung bringen? Und ich bleibe da jetzt erstmal so auf ganz allgemeiner Ebene. Du wirst ewig in unseren Herzen weiterleben, sagen manche Leute. Wir vergessen dich nicht. Und wenn ich ewig, muss man natürlich in Anführungsstrichen setzen, wenn ich ewig an einen Verstorbenen denke, dann gebe ich ihm eine gewisse Dauer und dann muss er aber auch für mich etwas Besonderes gewesen sein, etwas Wertvolles, eine besondere Qualität. Im Neuen Testament bedeutet ewig tatsächlich eine Qualität, nicht in erster Linie eine Dauer von Zeit, sondern es bedeutet eine Qualität, die allerdings dann auch dafür sorgt, dass ein Leben den Tod überdauert. Man kann sich das erklären zum Beispiel mit rostfreiem Stahl. Ne? Das Eisen, da wird die Qualität verändert durch Zusätze und dann kann es nicht mehr rosten und deswegen nicht mehr vergehen. Es bleibt ewig. Vielleicht nicht ewig, aber doch lange. Aber wenn wir das nun auf Menschen, auf uns beziehen, dann frage ich mich natürlich, welcher Mensch hat schon die Qualität ewig? Einigen Toten gibt unser Gedenken zwar eine Zeit lang eine gewisse Art von Unvergänglichkeit, aber die meisten Menschen, so die wie ihr und ich, bekommen eigentlich kaum die Gelegenheit, so tiefen Eindruck zu hinterlassen. In der Erinnerung bleiben nur Einzelne lange lebendig und ewig wird wohl selbst an sie nicht gedacht werden. Manchmal habe ich Leute beerdigt, die sehr alt geworden sind. Und da kam dann kaum noch jemand zu ihrer Trauerfeier, nicht mal von der Gemeinde. Es gab kaum noch jemanden, in dessen Herzen sie ewig weiterleben konnten. Sie waren schon bei Lebzeiten vergessen. Wer also eine schöne große Trauerfeier haben will, muss jung sterben.
Das ist nicht wahr. Ich habe gerade das Gegenteil erlebt.
Kann auch passieren. Ja, ich habe auch erlebt, dass sehr alte Menschen eine große Trauerfeier hatten. Aber in der Regel ist es so gewesen, dass dann nur noch wenige da waren. Ja, dann ist die Frage aber, wie kann ich Ewigkeit erfahren, wenn meine Qualität für ewiges Gedenken nicht reicht? Wir wollen jetzt einmal hören, was die Bibel sagt. Der Predigttext von heute erzählt nicht ausgesprochenermaßen vom ewigen Leben oder von Totengedenken, aber er erzählt vom wahren bleibenden Leben, das Zukunft hat. Ich lese Lukas 12, Vers 42 bis 48. Und der Herr Jesus sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit ihre Zuteilung Getreide gebe. Wie glücklich ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, genau das tun sieht. Ich sag's euch ehrlich, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen, und fängt dann an, die Knechte und Mägde zu schlagen, statt sie zu versorgen, sich selber aber voll zu essen und zu betrinken, dann wird der Herr dieses Knechts an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihn wie alle Untreuen behandeln. Ein Knecht, der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer aber unwissentlich getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Es geht in diesem Gleichnis nicht darum, wie wir, wie Menschen in einem besonderen Einzelfall handeln sollen, sondern es geht um das ganze Leben, um Grundfragen des Lebens. Und das betrifft tatsächlich auch den heutigen Feiertag, denn die Frage nach dem Tod lässt sich nur mit der Frage nach dem Leben beantworten. Im Predigttext steht dieses dauerhafte, richtige, wahre Leben, und ich nenne es mal ruhig ewiges Leben, im Zusammenhang mit Anspruch und Verantwortung, aber am Ende läuft alles auf Vertrauen hinaus. Das sind die drei Stichworte, um die es gleich gehen soll. Aber ich nenne euch erstmal das Thema, so wie ich diese Predigt genannt habe. Ewigkeit besteht in dem Zutrauen Gottes. Und dem wollen wir uns jetzt mal annähern, indem ich schrittweise vorgehe und zunächst etwas über den Anspruch sage, also Leben als Anspruch. Ich habe ja jetzt nur das Gleichnis vorgelesen und ihr könnt, wenn ihr nicht ganz gute Bibelkenner seid, nicht wissen, in welchem Zusammenhang es steht. Deshalb sage ich euch mal, was davor steht. Davor sagt Jesus nämlich, dass er überraschend wiederkommen wird und dass dann die Zeit der Welt zu Ende ist. Also so in dem Sinn, wie wir es vorhin gerade gehört haben mit den Liedern, mit dem Wochenspruch, mit der Erklärung dazu. Er wird wiederkommen und mit der Zeit der Welt ist dann auch meine Lebenszeit in dieser Welt zu Ende. Und Jesus stellt die Frage oder die Aufforderung, dann bereit zu sein, damit ich mein Leben in Frieden in seine Hände legen kann. Und dasselbe gilt natürlich auch, wie du schon gesagt hast, wenn jemand sterben muss. Immer geht es um die Bereitschaft für einen Abschluss. Und Jesus sagt hier, seid jederzeit dazu bereit. Nun sind da aber noch seine Freunde und einer davon ist Petrus. Und der versucht, diese ganze Sache ein bisschen zu verwässern. Er fragt nämlich hier, sind damit etwa wir gemeint, ich und deine Freunde, oder nicht vielmehr einfach so allgemein alle? Er wälzt den Anspruch ein bisschen von sich selbst auf die Allgemeinheit ab. Und auf diese Bemerkung von Petrus, na, sind wir gemeint oder alle? Wem gilt dieser Anspruch? Antwortet Jesus mit diesem Gleichnis. Deswegen ist die Ausgangsfrage für das Gleichnis, warum Jesus das erzählt, eigentlich die Frage, wem gilt der Anspruch? Bin ich gemeint? Bin ich angesprochen? Sind die Schüler von Jesus herausgefordert oder betrifft es mehr die anderen? Gläubige neigen ja zu einem Denkfehler. Sie sagen sich, wir glauben ja schon an Jesus und versuchen entsprechend zu leben. Deshalb sind jetzt mal die anderen dran. Sie müssen es uns nachmachen. Aber Jesus macht dem Petrus deutlich, du darfst in meiner Nähe leben und das haben andere nicht so erfahren. Und von einem stumpfen Messer kann ich nicht viel erwarten, mache ich auch nicht. Wenn ich es aber schärfe, dann werde ich es viel mehr einsetzen. Das Leben mit Jesus bedeutet viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Christsein ist ein Geschenk. Wer einen Porsche geschenkt bekommt, ich weiß nicht, ob das jemand von euch jemals passieren wird, aber wer das bekommt, der wird schneller unterwegs sein als einer, der nur ein paar Schuhe erhält. Es wäre eine Schande, wenn der Autofahrer hinter dem Fußgänger zurückbliebe. Der Fußgänger dagegen kann gar nicht mit dem Auto mithalten. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Und wem besonders viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr sehen wollen. Wenn jemand glauben darf, ist das keine Tat von ihm, sondern eine geschenkte offene Tür, die ihm ein neues Leben eröffnet. Und es ist zu erwarten, dass er auch eintritt durch diese Tür und das Neue dahinter begeht. Im Gegensatz zu dem, der nur eine verschlossene Tür sieht. Der kann nicht durchgehen. Wie einer beschenkt wurde, so ist der Anspruch an sein Leben. Und deswegen sind Christen gerade mehr als andere betroffen, denn keiner hat einen Vorteil. Es gibt einen gerechten Ausgleich. Nur von dem wird viel erwartet, dem auch viel ermöglicht wurde. Nicht einfach alle sind angesprochen, sondern gerade die, die mit Jesus leben dürfen. Ihre Verantwortung misst sich an ihrem geschenkten Glauben. Deshalb kann man sich auch nicht mit anderen Menschen vergleichen und sagen, der benimmt sich so hässlich und ich bin so gut. Wir wissen ja gar nicht, was dem gegeben ist und was mir gegeben ist. Nun fragen wir, nachdem wir geklärt haben, dass der Anspruch gerade mir gilt, weil ich Jesus nachfolge und an ihn glaube, und dass ich deswegen besondere Verantwortung habe, fragen wir jetzt, was ist eigentlich der Inhalt dieser Verantwortung? Worum geht es bei dieser Verantwortung? Zweitens, Leben in Verantwortung. Ich habe das Geschenk eben mit drei kleinen, neuen von mir erfundenen Bildern beschrieben, nämlich ein geschärftes Messer, ein Auto, ein Porsche oder eine Tür. Das waren drei neue Bilder, die ich hier mit reingebracht habe. Im Bibeltext erzählt Jesus ein Gleichnis über soziale Verantwortung. Menschen werden einem Verwalter anvertraut und der bezahlt sie aus den Vorräten seines Herrn. Selber gehört ihm nichts. Er ist sogar ein Sklave, wie die anderen auch. Aber er verwaltet die Getreidespeicher seines Herrn. Und dadurch kann er jeden Arbeiter gerecht und rechtzeitig entlohnen, also ihm seinen Lohn oder man müsste vielleicht besser sagen, seinen Lebensunterhalt in Naturalien auszahlen. Hier steht wörtlich seinen Getreideanteil geben. Rechtzeitig ist ganz wichtig, zumindest damals gewesen, und es wurde jeden Tag ausgezahlt, weil dieser Lohn gerade so zum Leben ausreichte. Und wenn man das nicht rechtzeitig auszahlte, bedeutete das Hunger einen Tag. Tut der Verwalter das Aufgetragene, wird er seiner Verantwortung gerecht. Dann kommt das Vertrauen seines Herrn zum Ziel und dem treuen Verwalter kann noch mehr anvertraut werden. Es geht weiter mit ihm. Tut er sich dagegen am Korn seines Herrn nur selber gütlich, statt die anderen zu versorgen, und verprügelt er sie gar, wenn sie sich beschweren, dann würde ein damaliger Herr so einen Sklaven totschlagen, wie es hier beschrieben ist in dem Gleichnis. Hier ist nicht daran gedacht, dass Gott auch so handelt. Gott haut niemanden in Stücke. Sondern Jesus erzählt ja eine Geschichte, ein Gleichnis. Und das wäre damals so gewesen. Aber das Gleichnis zeigt eben, wie unglaublich und ungeheuerlich es ist, mit einer anvertrauten Verantwortung derartig umzugehen. Das wäre nicht normal. Erwartet wird etwas ganz anderes. Der Verwalter ist ja nicht überfordert. Er braucht nichts geben, was ihm nicht gegeben ist. Sein Herr hat ihm alles gegeben, was er braucht, um seine Mitsklaven ordentlich auszuzahlen. Das ist seine soziale Verantwortung, aber auch seine Verantwortung vor seinem Herrn. Und man könnte auch sagen, die Verantwortung vor dem, was ihm ja gegeben ist, Eigentum verpflichtet oder das, was mir gegeben ist, bin ich auch verpflichtet, recht damit umzugehen. Dieses Bild von der Verantwortung und von der sozialen Verantwortung ist zwar ein Bild, aber es liegt ganz nahe an der gemeinten Sache. Denn Gott gibt dir und mir, Gott schenkt Glauben und damit die Gabe, den Mitmenschen dienen zu können. Das ist das Auto, das wir fahren dürfen, der Porsche, ne? Oder auch die Tür, die für uns aufgemacht wurde. Da können wir durchgehen. Wir können Verantwortung dafür übernehmen, anderen zu helfen. Wenn du aber auf die Idee kommen solltest, du brauchtest mit niemandem zu teilen, du hättest ja alles dir selber zu verdanken, dann wärst du so boshaft wie dieser Verwalter, der seine Verantwortung missbraucht, um sich an den Vorräten seines Herrn selber zu bedienen und die anderen zu schlagen. So ein Verhalten ist in letzter Konsequenz tödlich, lebensfeindlich und deshalb das Gegenteil vom ewigen Leben. Und damit komme ich jetzt zum dritten Teil, worum es dann letztlich eigentlich geht, das Ziel des Gleichnisses. Drittens, Leben im Vertrauen. Jetzt geht es um das eigentliche Ziel. Und damit ja auch um das, was wir am Ewigkeitssonntag bedenken, nämlich die Frage, was ist ewiges Leben, was bedeutet das für uns? Ich zitiere nochmal diesen letzten Satz des Gleichnisses oder nach dem Gleichnis. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Dieser letzte Satz handelt eigentlich gar nicht so sehr von der Forderung, sondern vom Vertrauen, das Gott in jeden von uns setzt. Er gibt etwas, er vertraut etwas an. Von wenig ist ja übrigens gar nicht die Rede. Ich habe erst in Erinnerung diesen Satz immer gehabt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem wenig gegeben ist, von dem wird man umso weniger fordern. Aber es steht gar nicht da. Es steht da, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Menschen sind zwar unterschiedlich, und trotzdem ist das Anvertraute hier nicht viel oder wenig, sondern viel und viel. Gott setzt in jeden Menschen viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen Gottes hält unser Leben fest, sodass es nicht vergehen kann. Das ist die ewige Qualität. Die Wörter Vertrauen, Anvertrauen, Trauen, Zutrauen und Glauben bedeuten dasselbe, ist dasselbe Wort in der biblischen Sprache. Gott vertraut dir, er glaubt an dich und dieses Vertrauen Gottes bewirkt, dass du Gott auch vertraust und an ihn glaubst. Wir haben jetzt kürzlich mal gehört, Glauben sei so, wie wenn du jemanden anlächelst und dadurch automatisch ein Lächeln auf sein Gesicht auch zauberst. Der merkt das gar nicht, er lächelt automatisch zurück. Das ist Glauben. Gott lächelt dich an und du lächelst automatisch, ohne das so bewusst zu machen, zurück. Paulus beschreibt diesen Vorgang mal in Römer 1, Vers 17. Allerdings ist dieser Satz nicht so einfach zu verstehen. Da steht, es wird die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben geoffenbart. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben zum Glauben. Hier muss man das Wort nicht so verstehen, so eng, wie wir glauben, immer verstehen, sondern eben auch in diesem ganzen Feld von Zutrauen, Vertrauen. Also aus Glauben, das heißt, es kommt alles von Gott. Daraus, dass Gott dir vertraut, dir etwas anvertraut, dass er an dich glaubt, aus seinem Glauben, dass er dich anlächelt. Sein Zutrauen, sein Glaube an dich ist der schöpferische Ausgangspunkt, um den es geht. Und zum Glauben bedeutet dann, dass Gottes Vertrauen zu dir kommt und bei dir etwas auslöst, nämlich auch Vertrauen, dass du zurücklächelst in diesem anderen Bild. Und gerade in diesem Zusammenhang steht das Wort vom Leben. Und der Gerechte wird aus diesem Glauben leben. Das ewige Leben liegt also im Vertrauen, das Gott dir entgegenbringt und das dich aufleuchten lässt. Darauf kannst du nicht verzichten, davon kann keiner genug bekommen, denn es macht lebendig. Alles andere ist kein Leben. Ewigkeit ist sowas wie eine Flamme, die an einen kalten Docht gehalten wird. Nicht die Qualität des Dochtes an sich macht es. Der Docht hat das Feuer nicht in sich. Aber die Flamme berührt ihn und er wird brennen, wenn er sich entzünden lässt. Dann wird aus dem Docht ein lebendiges Feuer. So entzündet dich Gott mit Leben, indem er dich anstrahlt, dir vertraut und dir etwas zutraut. Und sein Vertrauen ist die Wärme und das Feuer der Ewigkeit. Das heißt also, wir und unsere Toten leben durch das Vertrauen und in dem Vertrauen Gottes. Das ist nun nichts Erschreckendes. Davor braucht keiner Angst zu haben, sondern die Einladung ist eigentlich, öffne dich und lass es dir einfach gefallen. Fassen wir es also nochmal zusammen. Ewigkeit bedeutet Anspruch und Verantwortung, aber sie wird geschaffen und sie besteht in dem Zutrauen Gottes, das den Glauben in dir entzündet. Wehre dich nicht dagegen, missbrauche nicht, was Gott dir zutraut. Gott glaubt an dich und der Glaube des Schöpfers schafft in dir, was er glaubt. Er glaubt nämlich, dass es Menschen gibt, denen du etwas bedeuten, denen du dienen kannst, die er dir anvertrauen kann. Glaub ihm das und freu dich darauf und darüber und lebe es, indem du als guter Verwalter dem traust, was Gott dir zutraut. Damit du dein Leben jederzeit dankbar in Gottes schöpferische Hände zurücklegen kannst. Dem Sterben und dem Tod zum Trotz, denn in seinem Vertrauen leben wir alle. Amen.